Ich empfehle immer, an einem Stammtisch zu diskutieren. Einmal raus aus der Blase und sich mit Menschen zu treffen, die anders denken und dann einmal auszuprobieren, wie ich mit diesen Menschen sprechen kann. Das haben wir alle in den letzten Jahren ziemlich verlernt. Man lernt damit vielleicht auch ganz wunderbare Menschen kennen und sieht, dass das gar nicht alles so schwarz-weiß ist. Aber diese Schwarz-Weiß-Malerei, die wir derzeit so haben, ich weiß mehr als du, das ist gefährlich und nimmt uns auch diese Resonanz weg, die wir als Menschen aber haben und brauchen.
Die gute Gesellschaft. Der Interview-Podcast mit Bent-Erik Scholz.
Es sind interessante Zeiten, in denen wir uns befinden, kann man, glaube ich, sagen. Es ist turbulent. Es ist, ja, wir haben uns mit Krieg zu beschäftigen. Wir haben uns mit Krisen der Demokratie zu beschäftigen. Es ist alles ein bisschen durcheinander. Da kann man schon mal schnell den Faden verlieren. Und dann ist es gut, dass es Expertinnen gibt. Expertinnen und Experten. Und eine Expertin habe ich mir heute eingeladen. Sie ist Kriegs- und Friedens- und Demokratieforscherin. Das alles schreibt sie auf ihrer Webseite und das habe ich gelesen und das hat mich so beeindruckt, dass ich mir dachte, die muss ich mir einladen. Und deshalb begrüße ich heute Daniela Ingruber. Schönen guten Tag.
Hallo.
Frau Ingruber, Sie kommen aus Österreich. Das hört man auch, wenn Sie sich ein bisschen ausführlicher äußern mit Ihrem sehr schönen Idiom und haben dort, was genau haben Sie studiert?
Ich habe zunächst einmal Theaterwissenschaft und Politikwissenschaft studiert und habe sehr schnell gesehen, dass das irgendwie zu wenig ist. Das passt zwar wunderbar zusammen.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Das kann ich mir gut vorstellen, dass da viele Überschneidungen existieren.
Genau, und dann habe ich mich angefangen, auf Bertolt Brecht zu spezialisieren und dann ist man natürlich sehr schnell bei Krieg und dann bin ich in Kriegsgebiete gegangen, um mir das selber anzuschauen.
Sie waren zum Beispiel beim Bürgerkrieg in El Salvador vor Ort, 91.
Genau, das war so meine erste Kriegserfahrung als Kind aus einer österreichischen Mittelstandfamilie, aufgewachsen in einem neutralen Land. Da meint man, Krieg ist etwas, das nur woanders passieren kann. Und es war wichtig zu sehen, ob man selber etwas beitragen kann für Frieden. Und das hat dann auch mein Studium beeinflusst.
Wie haben Sie das wahrgenommen in El Salvador 91, als Sie dann da waren und das erste Mal diesen Bürgerkrieg so physisch vor sich hatten? Wie fühlt sich Krieg an? Wie hört sich Krieg an? Wie riecht er? Wie sieht er aus?
Ganz anders, als ich erwartet habe. Ich habe gedacht, es wird ununterbrochen geschossen und man muss sich die ganze Zeit verstecken. Aber Krieg ist ganz anders. Krieg ist sehr oft ein Warten. Und Krieg ist sehr oft auch ein sich ablenken und zu schauen, wie man irgendwie den Alltag trotzdem gestalten kann.
Mhm. Mit was für Gefühlen sind Sie dann da durch die Städte gegangen oder durch diesen Krieg gegangen? War das die ganze Zeit diese Antizipation von, oh mein Gott, hier könnte gleich jeden Moment was passieren? Oder ist das dann auch irgendwann, man sieht das ja manchmal so in so Kriegsfilmen, wenn Soldaten dann den ganzen Tag im Schützengraben sitzen und warten, dass irgendwas passiert, dass man irgendwann auch einfach sehr, sehr mürbe wird und sehr dröge?
Ja, ich glaube, es war das Gegenteil. Es ging eher darum, wie kann man denn dafür sorgen, dass irgendetwas besser wird? Also ich habe damals für ein Friedensprojekt, die Peace Brigades International, Menschen begleitet, die ohne Waffe versucht haben, etwas für den Frieden zu machen. Und damit war man einfach beschäftigt. Da sitzt man dann nicht irgendwo und versteckt sich.
Und das ist dann so praktisch Ihr Forschungsfeld geworden für die nächsten Jahre bis zum heutigen Tage. Wenn Sie gesagt haben, Sie haben sich da jetzt sehr eingesetzt dafür, zum Beispiel zu schauen, wie man waffenfrei gewisse Fortschritte machen kann. Wie beobachten Sie dann die Kriege, die es seitdem gegeben hat, die ja auch oft mit deutscher Beteiligung in Form von Waffenlieferungen stattgefunden haben? Wie blicken Sie auf diese Art und Weise, wie wir mit internationalen Konflikten umgehen hier in Europa, wo wir uns ja selbst nicht direkt mit Soldaten dran beteiligen meistens, sondern eher dann, ja, passiv beteiligen klingt ein bisschen komisch, aber indirekt beteiligen?
Ich glaube, da bin ich auch durch einen Lernprozess gegangen. Zunächst einmal glaubte ich, dass man einfach versuchen muss, alles ohne Waffen zu schaffen. Inzwischen habe ich auch gelernt, dass man anderen Völkern nicht vorschreiben kann, wie sie mit den Kriegen, die an sie herangetragen werden, so wie es in der Ukraine zum Beispiel war, wie man da herangeht. Und insofern bin ich nicht mehr so davon überzeugt, dass man alles ohne Waffen lösen kann. Ich bin aber nach wie vor der Meinung, dass man es auch ohne Waffen parallel dazu probieren muss und dass das Gespräch noch immer wichtig ist.
Tut Europa jetzt nicht nur in Bezug auf den Ukraine-Krieg, sondern generell im Hinblick auf Konflikte der letzten, sagen wir mal, 20 Jahre, tut Europa genug für Diplomatie? Bemüht sich Europa genug um Diplomatie?
Europa bemüht sich, aber ich glaube, es ist in Stocken geraten. Man lässt sich auch von Propaganda abschrecken. Und was überhaupt nicht gelingt momentan, ist die Diplomatie gegenüber der eigenen Bevölkerung beziehungsweise auch die Kommunikation mit der eigenen Bevölkerung.
Ja, da sprechen Sie gleich zwei interessante Punkte an. Propaganda, Kommunikation mit der Bevölkerung, das sind große Themen, die ja auch damit zu tun haben, dass es zum Beispiel auch ein zunehmendes Misstrauen gibt in die Verhältnisse, in denen wir uns befinden. Wie entsteht das? Entsteht das durch so, was dann gerne so kolportiert wird von Leuten, dass das so eine Elfenbeinturm-Mentalität ist und die Politiker, die sich dann hinsetzen und sagen so, nein, wir machen keine schlechte Politik, wir erklären sie nur nicht gut. Was ist das? Ist das eine Enthobenheit? Ist das eine Entfernung, die man voneinander genommen hat? Oder ist das ein Unvermögen angesichts neuer Kommunikationskanäle, die sich ergeben? Und ist das vielleicht auch ein Stück weit ein Versagen des Journalismus?
Ein bisschen von allem, würde ich sagen. Also einerseits ist es auch eine Trotzreaktion der Politik. Es werden ja nicht alle Menschen, Politiker und Politikerinnen aus Zynismus, sondern es gibt welche, die tatsächlich Ideale haben und die wirklich versuchen, etwas zu ändern. Und dann kommen wir und sagen die ganze Zeit, aber das ist falsch und das ist falsch. Das ist sicher nicht schön. Das andere ist, dass man sehr schnell in einer abgehobenen Atmosphäre ist, wenn man sich nur noch mit Dingen beschäftigt, die zum Beispiel internationale Politik beschäftigen oder so. Und dass es dann immer schwieriger wird, den Menschen zu erklären, warum eine Maßnahme sinnvoll sein könnte oder nicht. Und in der Pandemie ist da schon wirklich viel verloren gegangen.
Sie haben ja, wo wir gerade über Journalismus gesprochen haben, Sie haben ja auch sich mit der Art und Weise, wie Journalismus zum Beispiel über globale Themen berichtet, auch auseinandergesetzt. Sie haben zum Beispiel eine Publikation, die heißt Kriegsreportage versus Friedensjournalismus. Nun kannte ich das Wort Friedensjournalismus vorher nicht. Was kann ich mir denn unter Friedensjournalismus vorstellen?
Es ist lustig, dass Sie auf das gestoßen sind. Friedensjournalismus ist eigentlich eine wissenschaftliche Erfindung und in dem Fall oder aus diesem Aspekt heraus kritisiere ich sie auch inzwischen sehr. Das war eine Idee von Johann Galtung, der auch so ein bisschen der Vater der Friedensforschung an sich ist. Und der meinte, wenn man den Journalismus einfach ein bisschen anders macht, dann wird alles friedlich und alles wird gut. So einfach ist das allerdings nicht. Also heute würde ich eher von einem ethischen Journalismus sprechen, der sich bemüht, nicht nur eine Seite zu zeigen, sondern versucht tatsächlich objektiv zu sein. Das heißt nicht, dass man neutral gegenüber Menschenrechtsverletzungen sein sollte, aber ein bisschen objektiver auch zu zeigen, was sich nicht nur auf der Ebene des Militärs tut oder von Regierungen, sondern auch bei der Bevölkerung. Es gibt in jedem Krieg Zivilbevölkerung, die ganz, ganz viel wunderbare Arbeit für den Frieden macht. Und so etwas kann man auch berichten. Dadurch gelingt es einem auch eher Hoffnung und auch eher Kooperation zu fördern.
Also im Grunde genommen, das ist ja auch was mir öfter mal wieder gespiegelt wurde, wenn ich mich mit Leuten unterhalten habe, die dann gesagt haben, so, wir bräuchten eigentlich mehr gute Nachrichten, um so ein bisschen das aufzuwiegen. Und ich habe mir immer gedacht, so, das klingt ja schön, aber es klingt auch irgendwie so ein bisschen banal. Aber ist es das oder ist es einfach, ist das Banale auch manchmal einfach wahr?
Es klingt naiv und es ist naiv. Es hat in Schweden einmal eine Zeitung gegeben, eine Online-Zeitung, die hieß Gute Nachrichten und die brachten auch wirklich nichts anderes außer Gute Nachrichten. Man konnte gar nicht so schnell schauen, wie die in Konkurs gegangen ist, weil es interessiert Menschen auch nicht. Es geht aber eher darum zu zeigen, dass in all diesen Krisen, die Sie ja vorhin auch schon angesprochen haben, dass es da immer wieder Handlungsfelder gibt, etwas, wo es Teilhabe gibt, wo wir in das Tun kommen können und nicht einer Ohnmacht ausgesetzt sind. Und manchmal ist schon das die gute Nachricht.
Ja, das haben wir ja zum Beispiel erlebt, als am Anfang der Pandemie dann Leute irgendwie tolle Angebote entwickelt haben, so digitale Chöre oder so, wo man sich dann per Zoom getroffen hat. Oder am Anfang des Ukraine-Kriegs, als sehr viele Leute gesagt haben, hey, ich öffne jetzt meine Wohnung, ich lade mir ukrainische Flüchtlinge ein, die ich hier beherberge. Solche Bewegungen hat es ja immer wieder gegeben. Die waren aber oft nicht von der gleichen Dauer wie die Krisen, die sie behandelten. Ist das, kann man da sagen, da müsste man vielleicht mit einem größeren Durchhaltevermögen ran? Oder ist das Problem dann einfach, dass die Krisen, die wir haben, ja auch immer länger werden? Also der Ukraine-Krieg geht jetzt 2 Jahre.
Und der wird noch länger gehen.
Beziehungsweise also so richtig, es ging ja eigentlich schon im Grunde genommen 2014 los, aber diese neuerliche direkte Konfrontation und Eskalation, die währt seit 2 Jahren.
Wir Menschen neigen dazu, wenn wir von etwas überzeugt sind, dann wirklich voller Leidenschaft und Freude und Enthusiasmus reinzugehen. Und dabei vergessen wir dann manchmal auf uns zu achten. Das heißt, wir sind dann irgendwann ausgepowert und haben nicht diese Energie, das durchzuhalten. In einem Krieg muss man länger durchhalten. Und das ist ja auch nicht umsonst, dass Soldaten immer wieder auf Urlaub unter Anführungszeichen geschickt werden, dass sie ausgetauscht werden, weil man es nicht ewig durchhalten kann. Solche Bürgerinitiativen, so ehrenamtliche Dinge, wie Sie angesprochen haben, die haben all das nicht. Das heißt, irgendwann ist man am Ende seiner Kräfte und meistens fehlt dann auch die Unterstützung von staatlicher Seite.
Jetzt haben Sie schon Soldaten angesprochen. Ein Thema, was mich so ein bisschen bewegt hat, ich springe jetzt so ein bisschen hin und her, Sie merken das, war zum Beispiel, dass wir jetzt auch, und da sind wir wieder auch beim Thema öffentliche Kommunikation, dass wir ja gerade eine Art Priming erleben, auch hierzulande, wenn es um das Thema Wehrpflicht geht. Das ist ja in Deutschland gerade das große Thema, wo immer mehr auch von hohen Politikern ein zumindest Wiederabwägen dieser Frage gefordert wird, wenn nicht, wie aus Kreisen der CDU, CSU zum Beispiel, die direkte Wiedereinführung der Wehrpflicht ganz, ganz laut gefordert wird. Und das ist sowas, wo ich dann so in Sorge gerate, weil ich so das Gefühl habe, okay, hier werde ich gerade relativ unsubtil auf etwas vorbereitet, was wahrscheinlich dann, wenn das so stark eine Rolle spielt, irgendwie auch bevorsteht. Ist also so dieses Thema, ne, Soldaten, die auch auf Urlaub geschickt werden und so weiter, inwieweit kann man denn Menschen vielleicht auch gegen ihren Willen zumuten, überhaupt sowas wie ein Land zu verteidigen? Weil ich zum Beispiel denke mir, wenn ich jetzt in diese Lage käme, ich wäre überhaupt nicht emotional willens, da irgendwie potenziell mein Leben oder meine Gesundheit aufs Spiel zu setzen für etwas, was mir ja dann doch relativ abstrakt vorkommt, nämlich ein Land. Und jetzt ist es ja gerade auch so, wir schauen in die Ukraine, da ist es so, viele männliche ukrainische Flüchtlinge sehen sich im Moment mit dem Risiko konfrontiert, eventuell wieder zurück in die Ukraine abgeschoben zu werden, um dort ihren Wehrdienst zu erledigen, was ja genau das ist, wovor sie geflohen sind. Das bedeutet, wir erleben jetzt das Dilemma, dass wir Leute, die diesen Krieg nicht wollen oder nicht Teil dieses Kriegs sein wollen, jetzt potenziell wieder dazu gezwungen werden. Ist das eine Art und Weise, wie man so erfolgreich handeln kann in einem Krieg? Also kann das funktionieren, sich eine Armee der Unwilligen aufzubauen, oder ist das nicht im Grunde genommen ein Selbstmordkommando?
Ja, das ist es. Aber die einfachste Art, einen Krieg zu beenden, wäre, wenn niemand mehr sich als Soldat und Soldatin zur Verfügung stellen würde. Ist natürlich auch naiv. Aber tatsächlich wäre es so einfach. Es sollte einfach niemand mehr hingehen. Das Interessante ist ja immer, dass die, die den Krieg anordnen, selten in Gefahr sind. Die ist in den sicheren Bunkern und es leidet immer die Bevölkerung darunter. Es hat aber auch, was Sie angesprochen haben, jetzt damit zu tun, wie sich die Situation in Europa verändert hat in den letzten Jahrzehnten. Also mindestens 2, wenn nicht inzwischen 3 Generationen haben vom Kind auf gelernt, Krieg ist schlecht und ist sinnlos. Und ich bin auch absolut dieser Meinung. Und deshalb wollen wir das nicht. Und wir haben uns auch nicht vorstellen können, dass es das jemals wieder so nahe in Europa gibt. Weil selbst Bürgerkriege in Ex-Jugoslawien oder in Irland oder Spanien haben wir so abgetan als irgendetwas Regionales.
Wenn Sie jetzt sagen, so Krieg ist sinnlos, also stimme ich ja total zu, aber so zunehmend kann man ja die Frage stellen, ist Krieg denn vielleicht einfach unvermeidbar?
Nein, ist er nicht. Wir Menschen haben das nicht in irgendeinem Gen drinnen, dass wir gewalttätig sind, dass wir für Krieg sind oder so, sondern Krieg ist ähnlich etwas wie Frieden, das man immer wieder lernt. Und wir lernen halt auch immer wieder, dass Krieg so etwas Unvermeidbares sei. Wenn wir jetzt von der Ukraine sprechen, dann hatte natürlich die Ukraine überhaupt keine Wahl. Also sie hätte natürlich am ersten oder zweiten Tag sagen können, wir geben auf. Aber das macht man auch nicht als Staat, aber als Individuum. Und das muss man, glaube ich, immer wieder unterscheiden. Der Unterschied zwischen dem, was der Staat macht was ein Militär macht und das, was die Menschen machen.
Wenn das doch vermeidbar wäre, warum ist es dann seit Jahrhunderten immer irgendwie auf der Welt ein Thema? Also klar, wir in Europa haben jetzt eine sehr, sehr lange Friedensphase, vielleicht hinter uns, kann man sagen, denn wer weiß, wie es jetzt weitergeht die nächsten Monate und Jahre. Aber international gab es ja immer die Konflikte, die schwelten und die ausbrachen in afrikanischen Ländern, südamerikanischen Ländern, asiatischen Ländern. Also es war ja immer irgendwie da und es gab ja keine Zeit, in der es komplett friedlich ablief, auch wenn wir in den Nahen Osten schauen, jetzt auch in den letzten 100 Jahren. Immer war das irgendwo Thema. Man hätte doch eigentlich sagen können, so nach so einer Sache wie dem Zweiten Weltkrieg, wo wir dann auch gesehen haben in Hiroshima und Nagasaki, was das in der Konsequenz womöglich bedeuten könnte, müssten wir doch eigentlich alle gelernt haben. Und das ist auch eine Sache, die mich gewundert hat. Wir haben 2024 und das ist immer noch der konventionelle Krieg, der dann überall wütet, wo man doch eigentlich gesagt hätte, so ja, Cyberkrieg, das wird viel mehr ein Thema und die Zerstörung der Infrastruktur aus der Distanz. Im Krieg sind wir dann doch irgendwie alle oldschool.
Ja, und es ist natürlich viel einfacher, manchmal einen Krieg zu beginnen und eine Idee mit Gewalt durchzusetzen, als friedlich durchzusetzen. Krieg ist noch immer ein Mittel, um von etwas abzulenken und so. Also die reine Möglichkeit, sich zu entscheiden, keinen Krieg zu führen oder keine Gewalt anzuwenden, heißt nicht, dass wir klug genug sind, das auch zu tun. Das ist das eine. Und was Sie ansprechen mit den Cyberkriegen, das wundert mich am allermeisten beim Ukraine-Krieg, warum der noch immer so konventionell ist, weil beide Seiten an und für sich sehr gut aufbereitete Teams hätten, um einen Cyberkrieg stattdessen zu führen. Das heißt aber leider auch nicht, dass es ein ungefährlicherer Krieg für die Zivilbevölkerung wäre. Vielleicht sogar noch schlimmer. Also den Krieg am Schlachtfeld gibt es ja sowieso schon lange nicht mehr. Aber mit einem Cyberkrieg lässt sich der Strom komplett abschalten. Es lassen sich Sicherheitssysteme, Versorgungssysteme, Krankenhäuser abschalten. Da stirbt dann die Zivilbevölkerung auch. Also es ist, wird dadurch nicht besser.
Wenn wir jetzt über Krieg uns unterhalten, ist es dann auch, ich finde, das ist dann auch immer wichtig für mich, so die Frage nach dem Interesse zumindest in den Raum zu stellen, ne? Und da bin ich bin ja so eine olle, linksversiffte Socke. Für mich immer das Thema Einfluss von zum Beispiel Interessensvertretern, jetzt im Bereich der Rüstungsindustrie und so weiter. Das ist natürlich auf jeden Fall auch ein Thema, aber meine Sorge ist dann immer, wenn ich selber mich darüber nachdenken höre, denke ich mir so, okay, gut, bewege ich mich jetzt hier vielleicht in fast schon so einen Modus, wo ich mich wie so ein Wissender über eine Verschwörung fühle? Oder also inwieweit können wir diese ganz, ganz emotionskalten, kapitalistischen Interessen bei so existenziellen Themen, also wie tragfähig sind sie da? Sie spielen eine Rolle, aber sie werden ja nicht über allem stehen können.
Sie spielen auf jeden Fall eine große Rolle. Das sind einflussreiche Mächte, eigentlich Personen dahinter. Aber sie sind nicht der einzige Grund, warum wir Krieg führen, sondern es geht eher darum, dass sie sehr geschickt sind, diese Situationen auszunutzen.
Hängt das vielleicht doch damit zusammen, dass dieser Modus Krieg immer noch Teil der Welt ist, dass sich damit einfach auch ganz exzellent für einige wenige verdienen lässt?
Verdienen aber auch, man geht in die Geschichtsbücher ein. Putin hat das sehr klar gemacht, dass das ein Anliegen von ihm auch ist. Und das wird er. Also er ist definitiv in den Geschichtsbüchern, wahrscheinlich in einer Reihe mit Stalin und anderen, aber immerhin. Und das andere ist, dass man dass Krieg noch immer eine gewisse Faszination hat. Ich merke das auch immer, wenn ich mit jungen Menschen spreche. Ich gehe sehr viel in Schulen auch, um über Krieg und Frieden zu sprechen. Und da merke ich, dass es noch immer so eine Faszination gibt, dass also Krieg etwas wäre, wo etwas passiert, wo ein Abenteuer ist und wo man rauskommt aus dem, was der Alltag ist, den man vielleicht gerade nicht mag. Und das gilt sowohl für Politiker als auch natürlich für uns alle im Alltag.
Also ist das so eine Art heroische Romantisierung?
Ja, ich fürchte, Ernst Jünger mit seinen Publikationen wirkt da noch immer nach. Und die Kriegsfilme oder sogenannten Antikriegsfilme, die wir sehen, sind da auch nicht hilfreich.
Was nehmen Sie denn so, also was ist denn so, ist das der Grundtonus, wenn Sie mit jungen Menschen heute sprechen über dieses Thema? Oder gibt es da auch Sorgen? Oder gibt es da vielleicht primär auch Sorgen und diese Faszination? Also alles beinhaltet ja immer sein Gegenteil und Abscheu beinhaltet ja auch immer Faszination. Also wie nehmen Sie junge Leute im Nachdenken über diesen Krieg wahr? Wie informiert sind die vielleicht? Wie sehr sind die vielleicht auch beeinflusst von gewissen Positionen, die man ja medial eben mitbekommt? Ich will es jetzt nicht Propaganda nennen, aber es gibt ja, oder es gab zumindest lange Zeit in Großteilen der Presse ja einen ziemlichen Konsens darüber, wie das zu bewerten ist.
Also ich würde durchaus von Propaganda sprechen, denen die Kinder und Jugendlichen genauso ausgeliefert sind, wie wir es sind. Und diese Propaganda, was ja auch immer wieder vergessen wird, ist, die geht ja nicht nur von Russland, China, Nordkorea und so weiter
aus. Ja, klar. Der Erfinder der modernen Propaganda war US-Amerikaner.
Ja, auch ein Franzose. Also da gibt es schon einige, die einige, die das erfunden haben oder gut weitergetragen haben, und inzwischen hat man es mithilfe der Social Media auch geradezu perfektioniert und man kommt schwer aus. Und was ich bei den Jugendlichen sehe, ist, dass sie sich zwar lieber mit Mode, mit Sport, mit Film, was auch immer beschäftigen, und trotzdem immer wieder diese Influencer reinschneiden und ihnen dadurch dann auch Propaganda zu Krieg, aber auch zum Klimawandel, nämlich dass er kein Problem sei und so weiter und so fort, sie beeinflussen und diese Propaganda wirkt. Und wir wissen ja, bei Propaganda ist das Wichtigste die Wiederholung, und wenn man etwas immer wieder hört, fängt man irgendwann zu meinen, dass es der eigene Gedanke war.
Was wir zum Beispiel, also was immer mehr zum Mittel der Propaganda auch wird, oder wieder mehr zum Mittel, insbesondere in den sozialen Medien, ist das Belegen mit Begriffen von Leuten. Also dass man, ne, das immer, dass Leute das zum Beispiel schreiben, so ja, der Faschist Björn Höcke hat dieses und jenes gemacht, weil gerichtlich darf man ja Björn Höcke zum Beispiel einen Faschisten nennen. Oder im Ukraine-Krieg kamen dann so Sachen auf wie Putler, also diese Vermischung aus Putin und Hitler, dieser Begriff, der dann immer wieder kolportiert wird. Russland in einer Schreibweise mit Doppel-Z statt Doppel-S. Also diese Begriffe, die dann immer wieder aufgegriffen werden und wiedergekäut werden, unter denen ja schon diese Wertung mit inbegriffen ist, die man dann praktisch so mitnimmt und die einem dann eben so eingetrichtert wird durch die reine Wiederholung. Und ich finde, da verliert man manchmal so ein bisschen die Idee davon. Also zum Beispiel gerade jetzt in Bezug auf Trump ist ja in letzter Zeit wieder häufig der Begriff Faschist aufgekommen. Und das ist ja ein sehr interessanter, weil ambivalenter Begriff. Ne? Es gibt ja keine eindeutige Faschismusdefinition bis heute, zumal Faschismus ja immer eine Bezeichnung ist, die von Gegnern eines gewissen Systems diesem System auferlegt wird. Aber so Faschismus wird häufig eigentlich eher verwendet wie ein Synonym für Rechtsradikalismus, für Rechtspopulismus, für Autoritarismus. Wie geht man, also wie muss man denn sich praktisch intern wappnen, um mit solchen Sachen umzugehen, wenn sie einem begegnen?
Ich würde da einerseits aufklären, andererseits aber haben wir sowieso ein Sprachproblem. Also nämlich auch dieses, dass sich viele Leute überhaupt nichts mehr sagen getrauen, weil sie Angst haben, dass sie das Falsche sagen. Wir haben auf der einen Seite diese großen Begriffe, die dann übernommen werden, und auf der anderen Seite diese Angst, etwas falsch zu tun. Und beides kommt daher, dass wir so wahnsinnig aufgeregt immer sind. Ich würde einfach mal einen Schritt zurück machen. Dann verwendet halt jemand mal einen falschen Begriff und sagt im falschen Moment Faschist oder sagt sogar ein schlimmes Wort wie das N-Wort. Ich würde trotzdem die Person nicht sofort unterbrechen und sagen, so geht das nicht, und damit das Gespräch beenden, sondern ich würde zuerst einmal das Gespräch weiterführen und dann versuchen zu erklären, warum der Begriff problematisch ist. Aber in dieser Aufgeregtheit, die wir haben, wo wir Menschen nicht mehr aussprechen lassen und einfach sagen, das ist falsch und du sagst was falsch und deshalb darfst du hier nicht mehr auftreten und du darfst hier nicht weitersprechen und so weiter, da tun wir uns selber nichts Gutes und wir spalten dadurch eigentlich genau die Gruppen, die an und für sich ähnliche Ideen haben und besser zusammenarbeiten würden.
Das erinnert mich ja daran, dass wir jetzt auch schon mehrere Fälle erlebt haben, auch in diesem Jahr, wo Leute zum Beispiel auch ihren Job verloren haben, auf Basis von Dingen, die sie in Social Media verlautbart haben. El Hotzo, der beim RBB rausgeworfen wurde oder entbunden wurde von der Moderation einer Sendung. Das ist jetzt nicht so, dass der ist dadurch nicht der Armut verfallen. Die lief alle 2 Monate mal. Also das wird er überlebt haben. Aber zum Beispiel genauso, was man ja auch so in Frage stellen kann, so junge Leute, die da auf Sylt besoffen irgendeinen Scheiß gegrölt haben und sich dabei idiotischerweise gefilmt haben, wo man ja auch fragen kann, ist das dann, also ist das ist das dann schon, ist das eine okaye Konsequenz, zu sagen so, hey, ihr strahlt, wenn ihr damit öffentlich seid, negativ auf uns als Arbeitgeber ab, deshalb müssen wir euch gehen lassen? Oder kann man auch sagen so, okay, gut, da haben die halt was sau Dummes und wirklich auch Verwerfliches gesagt auf dem besoffenen Kopf, aber vor 20 Jahren hätte das niemanden interessiert, weil sie sich dabei nicht gefilmt hätten?
Ein bisschen so in die Richtung. Ich würde eher dahinter schauen, warum kommt man auf die Idee und überhaupt in diese Situation, selbst wenn man betrunken ist, solche Lieder zu singen. Also da steht
ja, es ist die maximale Provokation, ne?
Genau. Und also ich war gerade in einer Schule, in der jugendliche Hakenkreuze in diesem Gymnasium, in dieser Schule überall hingemalt haben und haben dann noch Selfies gemacht und die natürlich in den Social Media veröffentlicht. Und es war ein großer Skandal und alle waren ganz, ganz aufgeregt. Irgendwann hat sich dann aber herausgestellt, das ist eine Provokation. Und wenn man sich dann die Familiengeschichten angeschaut hat, es waren Kinder, die aufbegehrten und die leider keinen besseren Weg wussten. Also ging es wohl mehr darum, mit ihnen darüber zu sprechen, welche anderen Formen der Provokation es gäbe und ob das vielleicht nicht die intelligenteste ist und dass sie nicht nur verletzend für viele ist, sondern auch ihnen selber schaden kann, weil Selfie bleibt ja und das kann später einmal meinen Job, für den ich mich bewerbe, wirklich auch verhindern. Also ich würde immer dahinter schauen und wenn man sich einmal Zeit nehmen würde, mit den Menschen wirklich zu reden beziehungsweise richtig zuzuhören, dann würde sich einiges verändern. Und das ist auch mein großer Vorwurf an Politik oder eigentlich an die Menschen, nämlich die Politiker und Politikerinnen, dass sie nicht zuhören, sondern einfach agieren.
Ist das also, kann man, also wir hören ja in den letzten Monaten immer wieder diesen Satz von der Gefährdung der Demokratie. Kann man aber nicht vielleicht auch sagen, eine Demokratie steht in dem Moment schon auf der Kippe, wenn eben das Gefühl besteht, so hey, ich kann jetzt hier alle 4 Jahre mal zur Wahlurne gehen und dann kann ich aber auch nichts dagegen tun, wenn diese Politiker dann handeln, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist und ich kann gar keinen Einfluss mehr darauf nehmen, im Nachhinein vielleicht meine Wahlentscheidung auch zu korrigieren und zu sagen, in dem Moment, wenn sich das jetzt so entwickelt hat, dann würde ich gerne da nochmal meine Stimme zurückziehen oder mich in irgendeiner Form dagegen zur Wehr setzen und nicht erst 4 Jahre warten, weil 4 Jahre können ja gerade in so einer Kriegssituation noch eine lange Zeit sein.
Ja, natürlich mit ein bisschen mehr politischer Bildung wüsste man, dass man sehr wohl etwas unternehmen kann und dass die Politiker und Politikerinnen eigentlich nur unsere Dienstleister sind, die wir für eine gewisse Zeit gewählt haben. Aber natürlich gibt es Möglichkeiten, sie abzusetzen. Natürlich gibt es Möglichkeiten, zu sagen, so wollen wir das nicht. Also Partizipation, direkte Demokratie, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie Menschen ihre Meinung sagen können, wie sie auch Politik beeinflussen können. Aber wenn ich mich natürlich zurückziehe und sage, also das letzte Mal die Stimme, das war wirklich blöd und ich möchte sie zurückziehen und deshalb gehe ich zur nächsten Wahl gar nicht mehr hin. Daran wird die Demokratie sterben. Und Sie haben mich früher gefragt, wie es den Jugendlichen meiner Meinung nach geht und wie besorgt sie sind. Und ich denke, sie sind sehr besorgt. Und diese Sorge zieht sich aber durch die gesamte Gesellschaft. Und Martin Hecht hat in einem Buch so schön geschrieben, Einsamkeit ist der soziale Virus heutzutage. Und ich glaube, diese Einsamkeit und Angst, die Menschen haben, das ist das, was uns im Moment ein bisschen die Demokratie zerstört.
Ja, Einsamkeit ist ja auch die maximale Bestrafung, ne? Das schlägt ja wieder dahin zurück, worüber wir vorhin gesprochen haben. Also eine Sanktion, die wir ja im öffentlichen Diskurs kennen, ist die Isolation. Also so jemand verliert seinen Job, jemand verliert seinen sozialen Kontext, jemand wird zur Unperson erklärt und findet daraufhin keinen Anschluss mehr. Und das ist ja so ziemlich die Höchststrafe, die so eine Gesellschaft aussprechen kann. Nun ist ja die Frage, wir haben auch vorhin über ethischen Journalismus gesprochen und das hängt ja auch so ein bisschen damit zusammen. Der Journalismus, den wir aktuell erleben, ist ja auch oft ein moralischer. Und dann ist eben die Frage, ist das vielleicht nicht auch gut, wenn wir einen Journalismus haben oder generell eine öffentliche Debatte, die sich auch an Moral bewegt? Oder geraten wir dann in das Problem, dass die eigene moralische Position irgendwann so überbordend bewertet wird, dass man sie auch über potenziell ein Recht stellt und dass es dann auch ganz schnell sehr, sehr düster und ungerecht, ein bisschen vielleicht sogar so diktatorisch im Sinne der Diktatur, der moralisch Besseren werden kann?
Moral ist eines der ganz großen Probleme unserer Zeit. Jeder meint, die moralische Hoheit zu haben und meine Moral ist besser als deine Moral und besser als die Moral von meinem Nachbarn und so weiter und so fort. Und damit sind wir schon wieder in der Bredouille drin. Es hat schon Hannah Arendt 1967 in einem Buch geschrieben, dass das Moral und Simplifizieren uns der Wahrheit nicht mehr kommen. Und das würde ich bis heute unterschreiben. Also Moral ist gerade auch im Journalismus ein ganz, ganz großes Problem, weil es uns von der Objektivität wegnimmt, von der Transparenz und weil es den Möglichkeiten, also den Medienkonsumentinnen, die Möglichkeit nimmt, selber zu denken. Und das wäre das. Das ist auch die Aufgabe des Journalismus, uns aufzuklären, uns zu helfen, Situationen zu kontrollieren. Und wir haben dieses Menschenrecht auch auf Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Informationen zu bekommen. Aber man muss den Menschen zutrauen, dass sie selber denken können. Und ein Journalismus, der nur noch Meinungen produziert und noch dazu moralische und mir sagt, was ich zu denken habe, das ist kein Journalismus.
Ja, zumal die Leute das ja bemerken. Denn wie gesagt, der Konsument ist ja in den seltensten Fällen wirklich ein Idiot. Also die Leute merken das. Und dann, selbst wenn das vielleicht gar nicht so weit von ihrer eigenen Position weg wäre, selbst wenn sie gar nicht unbedingt da moralisch widersprechen würden, in dem Moment, wo sie merken, dass sie da praktisch auf eine Weise, ich nenne es jetzt mal so blöd, das ist eben der Begriff, der dann auch immer benutzt wird, um auch gegen zum Beispiel den Öffentlich-Rechtlichen zu argumentieren. Aber wenn ein Konsument merkt, okay, hier gibt es vielleicht irgendwie den subtilen oder unterbewussten Versuch, mich zu erziehen, dann geht der häufig auf Abstand und auch auf Gegenwehr. Obwohl der vielleicht gar nicht unbedingt jetzt widersprechen würde, dass zum Beispiel die Rechte von homosexuellen oder transsexuellen Menschen wichtig ist. Aber sobald er merkt, dass man versucht, ihm das irgendwie einzutrichtern, gehen viele Leute eben genau in die Gegenbewegung. Und das perpetuiert ja wiederum diese Spaltung. Jetzt untersuchen Sie ja dieses Thema auch. Und ist es tatsächlich so, dass sich das in den letzten Jahren verschärft hat? Oder war das eigentlich immer schon ein Thema und wir nehmen es jetzt nur mehr wahr, dadurch, dass wir die Möglichkeit haben, einfacher mehr Medien zu konsumieren?
Es war partiell schon immer da. Was es aber de facto mehr gibt, sind so Kolumnen und Meinungsbilder. Und für Medienkonsumenten ist es manchmal ganz schwierig zu unterscheiden, was ist jetzt eine Kolumne, wo mir jemand seine Meinung sagt oder ihre Meinung und was ist etwas, das auch wirklich recherchiert ist. Und diese Dinge verschwimmen immer mehr und das lässt sich, denke ich, durch Medienanalyse ganz objektiv sagen.
Ist das Problem vielleicht auch eine zunehmende Politisierung des Privaten? Also die eigene Haltung ist gleichwertig mit der Nachricht, das eigene Handeln ist gleichwertig mit politischen Aktivitäten. Also wenn ein Kolumnist darüber schreibt, dass er alle Wege in seinem Alltag nur noch mit einem tollen Tesla zurücklegt und damit ein Zeichen setzt oder ich als bisexueller Mann mich zum Beispiel sehr über meine Identität definiere und darüber sehr viel in der Öffentlichkeit spreche, wie es mir damit so ergeht. Ist das eine Entwicklung, wo man sagen kann, hey, im Sinne des Individualismus ist das ja auch ganz gut, jeder kann sich entfalten und jeder kann sich auch dafür feiern, was er ist? Oder kann man auch sagen so, ja, aber wir sind eben auch nicht mehr als ein Mensch. Und das ist auch okay, das können wir auch sein, aber wir müssen uns auch selbst nicht so bierernst nehmen?
Ich würde die zwei Beispiele ganz stark trennen. Wenn jemand für seinen Tesla Werbung macht, dann ist das ein kapitalistisches Motiv.
Okay, das ist interessant, da haben Sie recht.
Und wenn ich darüber spreche, wer ich bin, wie ich lebe, wie ich leben möchte, da kann ich vielleicht auch anderen den Mut geben, das selber zu tun. Und ich kann auch normalisieren, dass über Bisexualität gesprochen wird und dass es nicht mehr so als etwas Außergewöhnliches und deshalb vielleicht zu Verbietendes oder Abzulehnendes ist. Also das sind schon zwei ganz unterschiedliche Beispiele. Ich denke aber, gefährlich wird es ja dort, wo über Politik oder über Kriege berichtet wird oder über wissenschaftliche Themen und da dann die Meinung so ganz hineinfließt. Und wenn dann
individualistische Perspektive, ja.
Ja, genau. Und das macht mir eigentlich viel mehr Sorgen.
Das war auch eher das, was ich meinte tatsächlich. Ich habe das ein bisschen blöd ausgedrückt vielleicht. Was ja da auch immer eine Rolle spielt, ist das Opfermotiv, nicht wahr? Das ist ja was, was über die verschiedenen politischen Lager hinweg immer sehr prävalent ist, ne? Also wir reden dann, in linken Diskursen geht es dann um die Privilegien, die man genießt oder eben nicht genießt. Und wenn man sie genießt, dann sollte man auch ein bisschen schon darunter leiden, dass man sie genießt, wenn man noch an diesen Diskursen teilhaben möchte. Und von der rechten Seite ist es dann die eigene nationale Identität, die in Gefahr ist, oder die männliche Identität. Man darf nicht mehr richtig Mann sein in Zeiten, in denen Geschlechterrollen ambivalent werden oder einfach flüssiger werden. Da muss man seine Männlichkeit verteidigen, da muss man seinen Staat verteidigen, seine Stärke verteidigen. Von Angriffen von außen, von einem diffusen Außen, vom Woken Außen, vom Außen aus anderen Ländern. Wie hat sich die Opferrolle entwickelt? Ist die auch lauter geworden? Gibt es da ein größeres Bewusstsein für? Gibt es da, ja, also das ist ja zum Beispiel in rechten Diskursen schon ganz lange so gewesen, aber ist es jetzt in linken Diskursen auch angekommen und dadurch eben noch schädlicher?
Es ist, denke ich, überall angekommen. Es kommt einem vielleicht einfach mehr vor, weil es in einem Medienzeitalter viel leichter verbreitet wird und so. Und weil sich auch in der Bevölkerung spätestens seit der Pandemie, es hat ein bisschen vorher schon begonnen, aber immer mehr auch in der Gesellschaft als Opfer sehen, als so wirtschaftliches Opfer, soziales Opfer, Opfer, dass man das Gefühl hat, indem ich solidarisch mit anderen bin, wird mir etwas selber weggenommen und ich werde behindert in meiner Freiheit. Allein der Freiheitsbegriff wäre es ja wert, dass man mehrere Stunden drüber spricht, wie sich der verändert hat. Also sobald ich ein Opfer bin, wird irgendjemand mit mir Mitleid haben und irgendjemand wird sich mit mir solidarisieren. Und da reinzugehen ist politisch natürlich sehr klug, aber gesellschaftlich desaströs.
Reden wir doch mal kurz über diesen Freiheitsbegriff. Also, weil was ist Freiheit? Wenn ich heute über Freiheit lese und wenn ich heute so den Otto-Normal-Diskurs über Freiheit mitbekomme, dann geht es da häufig um die Freiheit, alles Mögliche zu tun, ohne dafür am Ende vielleicht auch gerade stehen zu müssen im Zweifelsfall. Weil dann sagt man doch oft so, wieso, ich habe jetzt hier mit meiner Aussage irgendwem auf den Schlips getreten. Das ist doch meine Freiheit, das kann ich doch machen. Ich darf doch sagen, was ich möchte. Was ist dieser Freiheitsbegriff für Sie? Wie hat sich dieser Freiheitsbegriff vielleicht entwickelt? Was hat sich getan in den letzten 30 Jahren? Weil ich glaube, dass er von sehr unterschiedlichen Seiten dran gezogen wird.
Beginnen wir mal mit der französischen Hymne, wo die Freiheit das wichtigste und erste Wort ist, da war Freiheit noch etwas, das nur in der Gemeinschaft entstehen kann und das wir gemeinsam erkämpfen. Und ich glaube auch, dass es bis heute so ist. Freiheit ist nichts, was nur ich allein habe. Weil denken wir an Robinson Crusoe, ist natürlich jetzt nur eine Romanfigur, aber dennoch, der war auf seiner Insel nicht frei, sondern der war wirklich, wirklich einsam. Und so geht es uns Menschen eigentlich auch. Sobald wir die Freiheit nur auf uns beziehen, mein Recht, das zu tun, schließen wir die anderen aus. Nicht nur, dass wir andere verletzen, sondern wir gehen auch in diese Individualität hinein, die uns dann verletzbar und eben auch einsam macht. Freiheit kann immer nur so weit gehen, solange sie den anderen nicht wehtut und solange sie auch mir nicht wehtut. Und irgendwo dazwischen trifft man sich dann. Und ich glaube, zur Freiheit braucht man die anderen.
Aber was passiert, wenn man zum Beispiel gar nicht merkt, dass man sich zum Beispiel mit der Art und Weise, wie man seine eigene Freiheit auslebt, sich selbst wehtut? Das gibt's ja. Also Menschen, die zum Beispiel gerade in einer sehr, sehr stressigen, vielleicht auch traumatischen Situation in ihrem Leben sind, die gerade eine schlimme Trennung hinter sich haben, die bewegen sich ja dann auch oft, das bekomme ich in meinem Umfeld mit, die gehen dann oft über in so einen gewissen Hedonismus, wo sie sagen, so, ich muss jetzt hier meine Freiheit ausleben, meine wiedergewonnene Freiheit nach einer Trennung zum Beispiel. Und das hat aber dann auch oft so eine destruktive Komponente.
Ja, aber alles, was mit Hedonismus zu tun hat, kann wunderschön sein und kann auch in eine andere Richtung gehen. Das liegt vielleicht auch sogar am Hedonismus, dass man es ja nur deshalb genießt, weil man weiß, es ist etwas, das auch endlich ist in gewisser Weise.
Aber was ja der Punkt ist, man braucht ja irgendwie ein Bewusstsein dafür, wo diese Grenzen liegen. Ist das ein Gespür, was man braucht, oder ist das nur was man über die Interaktion bekommt? Also, dass dann jemand zu mir sagt, so, ey, da hast du jetzt was getan, was über meine Grenzen gegangen ist. Und wie geht man dann dementsprechend damit um? Weil ich habe dann häufig das Gefühl, im Moment ist so der Impuls, wenn wir eben zum Beispiel im Diskurs sind, dass die Leute sagen, ja, wieso? Darf ich ja.
Darf ich, aber muss ich nicht.
Ja.
Ich muss nicht alles tun, was mir erlaubt ist, und ich darf die anderen mitdenken. Ich muss nicht immer nur denken, ah, das ist jetzt für mich angenehm. Sondern ich kann auch denken, was sind die Bedürfnisse der anderen? Das tut nicht weh. In Wirklichkeit tut es einem letztendlich immer gut. Da sind wir dann auch sehr schnell wieder zurück bei der Sprache. Ich muss auch nicht alles sagen, was andere verletzen könnte. Ich kann auch nachdenken darüber, was jemanden verletzen würde. Und ich darf darüber nachdenken, bevor ich etwas Dummes poste in den Social Media.
Ist Sprache jetzt so von dem Impact, von dem Einfluss, den man mit der kleinsten Bewegung praktisch machen kann, vielleicht sogar die stärkste Waffe, die wir haben?
Sprache, aber auch Bildsprache natürlich, ja.
Ja. Also wenn, ja, Bildsprache, ne, dieses ikonische Bild von Donald Trump nach diesem Attentatsversuch oder eben Sprache, so, was Leute anrichten können mit so einem Tweet, das ist schon faszinierend. Ist das gut oder ist das ein bisschen nicht auch skurril zu wissen, wie viel Verantwortung liegen kann in so einem vergleichsweise kleinen Format?
Also ikonisch wird etwas ja nur dann, wenn wir es als das bezeichnen und als das in unser Gedächtnis hineingehen.
Ja gut, ja. Das stimmt.
Also weil wir schon von Krieg gesprochen haben, dieses sogenannte ikonische Bild von Kim Phuc im Vietnamkrieg, dieses Mädchen, das nackt die Straße entlang läuft, weil sie aus dem Dorf. Jeder kennt dieses Bild. Und dieses Bild ist so ikonisch geworden, weil es überall genommen worden ist und auch für die verschiedensten Dinge missbraucht worden ist und so weiter und so fort. Die arme Frau Kim Phuc, die ist bis heute, geht sie in Talkshows und spricht über den Moment und wird quasi festgehalten in diesem Bild. Das ist das, was diese Ikonen dann letztlich ausmachen. Und
ja, auch immer wieder diese Retraumatisierung, ne? Weil sie war ja dann, sie hatte ja Verbrennungen am ganzen Leib, ne? Ja, also ja. Es war ganz entsetzlich.
Genau. Andererseits ist sie durch dieses Bild gerettet worden, ja, weil der nette Journalist hat sie ja gepackt und einem Deutschen übrigens, Chefredakteur, auf den Tisch gelegt und gesagt, jetzt mach was, wir müssen ihr Leben retten. Also es hat in dem Fall auch was Gutes gehabt, aber diese Bezeichnung als Ikone und die dann auch, wenn wir wieder weggehen von diesem Bild, die auch bei anderen Bildern funktioniert, das ist nur, weil wir es zulassen. Also aufgrund eines Bildes hat Donald Trump die Wahl im November noch nicht gewonnen. Bis zu diesem Bild ist noch viel Zeit und da kann noch viel passieren.
Ja, das ist richtig. Das ist aber nur so bedingt, das, was ich von Ihnen wissen wollte. Die Frage ist ja also zum Beispiel, wenn wir jetzt schauen, okay, Leute können über einen Satz auf Twitter ihren Job verlieren, Leute können mithilfe eines Bildes zumindest die ganze Presse davon überzeugen, dass die Presse sagt, so, oh, mit diesem Bild gewinnt er die Wahl. Ist das nicht ein bisschen auch merkwürdig und ein bisschen gruselig, dass eben so große Themen dann durch so kleine Impulse, durch so kleine Wellen, die sich so in dieses Gesamtmeeresrauschen einfügen, so hart umgeschwenkt werden können?
Ja, tatsächlich. Aber wir könnten langsam auch lernen, damit umzugehen, weil das passiert ja nicht erst seit ein oder zwei Jahren. Mhm. So, hier gibt's ja jetzt doch schon eine ganze Zeit lang. Und wir könnten lernen, dass man nicht auf jeden Hype aufspringen muss. Das ist, kann man auf den klassischen Medien ausrichten. Man muss nicht alles dann noch größer machen, weil erst dann gewinnt es diese politische Macht. Und das gilt bei ganz, ganz vielen Themen.
Ja, aber gut, da widerstreiten sich dann ja eben da schlagen ja zwei Herzen in der Brust der gängigen Medien, weil die gängigen Medien müssen ja, wenn sie nicht der öffentlich-rechtliche Rundfunk sind, irgendwie auch Geld verdienen. Und Geld verdienen sie natürlich, indem sie sich kaprizieren auf diese Themen und sie eben noch größer machen, um eben damit Auflage zu generieren. Also wenn wir jetzt überall auf den Titelseiten dieses Bild sehen, Donald Trump reckt die Faust in die Höhe oder, keine Ahnung, Putin sitzt oberkörperfrei auf einem Pferd und reitet in den Sonnenuntergang. dann ist ja, dann ist das natürlich nicht unbedingt gut für den Diskurs, aber es ist ja den armen Journalisten, die ja auch irgendwie ihre Miete bezahlen wollen in den Berliner Lofts, ist denen das ja auch nur so bedingt übel zu nehmen. Um dadurch irgendwie wegzukommen, müsste man ja dann vielleicht fragen, so wie kann man den Journalismus zukünftig finanzieren? Und da muss man ja sagen, also die Lösung kann ja zum Beispiel nicht sein, Journalismus aus dem Steuertopf einem separaten zu finanzieren, weil da eine Abhängigkeit bestünde. Wie kommt man als Journalist da raus?
Ja, da muss ich Ihnen natürlich recht geben. Also ich würde als Journalistin wahrscheinlich auch dieses Bild bringen. Ich würde es aber gleichzeitig auch versuchen zu dekonstruieren, und das passiert ein bisschen weniger. Also man sieht ja momentan in allen Zeitungen nicht nur die gleichen Bilder, sondern auch die gleichen Berichte und die gleichen Sätze dazu. Und ich glaube auch, dass wir dadurch die Bevölkerung so also dumm halten oder fast dumm machen, würde ich sagen, und so tun, als wäre die Bevölkerung gar nicht mehr fähig, über etwas wirklich nachzudenken, wenn wir es nicht am Silbertablett präsentieren. Und ich habe jedes Verständnis dafür, dass man Journalismus, Qualitätsjournalismus retten muss, und dass wir uns da etwas einfallen lassen müssen, damit er nicht ganz verloren geht. Und ich sehe alle diese Schwierigkeiten. Aber ich glaube, dass genau nur dieser Qualitätsjournalismus überleben wird. Das andere wird irgendwann, also Boulevard wird irgendwann einfach in der Social Media aufgehen.
Da muss man aber auch sagen, also ich habe das zum Beispiel vor einer Weile erlebt, als ich mal Kollegen vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk für eine Berichterstattung kritisiert habe, dass dann häufig auch gleich diese Reaktion kam, die so den Ton hatte, so, ja, damit befeuerst du ein Lügenpressenarrativ und im Grunde genommen spielst du damit denen in die Hände, die solche Systeme abschaffen wollen, die Systeme von Qualitätspresse abschaffen wollen, um ihre eigenen Interessen damit durchzusetzen. Und das ist dann natürlich auch schwierig, weil da kommt man in einen Bereich, wo man sagen muss, ja, aber wenn wir doch etwas als Qualitätsmedium betrachten, dann muss es doch auch die Möglichkeit geben, dies auf seiner Ebene zu kritisieren. Und auch anzumerken, wenn es seinem Ruf und ja auch teilweise dem Selbstbild, was es hat, also wenn der Spiegel sich selbst als größtes europäisches Nachrichtenmagazin bezeichnet zum Beispiel, dann muss man das ja auch an diesen entsprechenden Maßstäben bemessen können.
Also ich hoffe, Sie haben ganz heftig widersprochen, weil wenn man Kritik übt, und zwar konstruktive Kritik, dann kann das ja auch einem Medium helfen. So, genau, der Qualitätsjournalismus muss das aushalten und muss eigentlich im Diskurs bleiben, dass nicht mehr widersprechen dürfen. Das haben wir sowieso in den Social Media.
Also nicht widersprechen dürfen. Inwieweit ist das? Also es geht ja schon, nur man landet dann halt relativ schnell man wird ja sehr schnell eingegliedert mit Leuten, die dann irgendwie die Gleichgesinnten angeblich sind. Und das vielleicht aber nur in einigen Themenbereichen oder nur bedingt. Aber dann gleicht man sich irgendwie an und dann entstehen diese Filterblasen, diese sogenannten. Kann man ungefähr so zusammenfassen, nicht?
Ja, oder vielleicht entstehen die Filterblasen sogar noch vorher und deshalb agiert man dann in gewisser Weise oder agiert eben mit manchen gar nicht mehr, weil man nicht aus der Blase rauskommt. Aber stimmt schon, durch die Verkürzung findet man sich wieder. Davon lebt ja auch das System von jenen, die uns über Social Media beeinflussen möchten, dass in dieser Verkürzung man so etwas Ja sagt, wo einem gar nicht bewusst ist, zu wie viel anderen man dann automatisch auch Ja sagt.
Ja, ich habe das mal als das Meinungsabo bezeichnet, weil man dann ja auch ganz schnell in so ein Peer-Pressure-Ding reingerät, zumal ja auch für viele Leute mittlerweile ihre Haltung das ist, was sie verkaufen. Und dementsprechend, wenn man dann eben, also es gibt Leute, die sich als Influencer begreifen, die primär mit ihrer politischen Haltung influenzen. Und wenn man dann Fan davon ist, dann ist man Fan von der Haltung. Und das ist dann, und dann fühlt es sich, kann es sich im Zweifelsfall so anfühlen, wie wenn man das neue Lied der Band, die man eigentlich total liebt, ganz, ganz schlimm findet, wo man dann so das Gefühl, also versage ich als Mensch, wenn ich jetzt hier einen Widerspruch in mir fühle bei einer Geschichte mit dieser Person. Ich glaube, dass das durchaus auch eine Relevanz haben kann. Kommen wir mal wieder zurück zum Friedensbegriff. Also es ist ja gerade ein großes Thema damit. Also es geht um die Frage so, wie kann Frieden geschaffen werden? Kann Frieden durch noch mehr Krieg geschaffen werden? Kann Frieden geschaffen werden, indem man im Zweifelsfall sagt, so, ey, wenn es jetzt auch die Ukraine zum Beispiel die Hälfte ihres Landes kostet, egal, Hauptsache das Sterben hört auf. Wie ist dieser Friedensbegriff und wie vergiftet ist Frieden auch? Jetzt zum Beispiel in so einem Fall, wo man sagen muss, da muss man mit einem Aggressor Kompromisse machen.
Also wenn man sagt, zum Glück hört das Sterben auf, dann ist das nichts anderes als ein Waffenstillstand und das ist noch lang kein Frieden. Und Frieden kann man auch, und das dürfen wir langsam wirklich verstehen, Frieden kann man nicht schaffen. Frieden ist ganz, ganz harte Arbeit, mühselige Arbeit und dauert wirklich lange. Allein sprachlich, man braucht 3 bis 4 Generationen, um Vorurteile, um Begriffe, negative Begriffe wieder wegzubekommen. Frieden ist auch nicht da, wenn man einen Krieg beendet und selbst wenn es einen Friedensvertrag gibt, von dem wird heute kaum mehr gesprochen, Friedensverträge werden kaum mehr gemacht, aber selbst wenn, ist damit auch noch nicht Frieden da, sondern man muss in der Bevölkerung dann einiges wieder umstrukturieren, man muss Kindern lernen, die sind dann vielleicht im Krieg aufgewachsen, haben nie etwas anderes erlebt, man muss Frieden dadurch wieder lernen und insofern ist das einfach ganz, ganz viel Arbeit.
Hängt dann also die Art und Weise, wie dieser Ukraine-Krieg sich auch im internationalen Diskurs so schnell wieder entwickelt hat, damit zusammen, dass uns das nicht gelungen ist? Weil ich habe mir vor einer Weile, so, das war kurz vor Kriegsausbruch, so 2021 oder so, da war ich im Kino und habe mir einen Film angesehen, Tenet habe ich mir angeguckt. Und auch in Tenet, was ja dieser große Film war, wo es hieß, der rettet die Kinolandschaft, der bringt alle Leute da wieder rein und sei ganz genial gemacht, da saß ich da drin und stellte fest, aha, alle Bösen in diesem Film sind Russen.
Ja, wir haben natürlich noch immer diese Feindbilder und sie werden in Filmen noch immer befüttert und in, ja, nicht nur in Filmen, prinzipiell in Popkultur auch.
Also dieser Einfluss von Popkultur auf Propaganda, den finde ich halt regelrecht beängstigend, weil ich es halt auch so gruselig finde, wenn ich jetzt wieder Sätze höre, das hat jetzt nicht so viel mit Popkultur zu tun, aber erstmal, dass ich bemerke generell, wie welcher Druck auch auf zum Beispiel Personen des öffentlichen Lebens mittlerweile liegt, sich zu positionieren. Also Gigi D'Agostino muss ein Statement machen, wenn irgendwelche verzogenen Blagen auf sein Lied irgendeinen dämlichen Text singen, muss er sich auf einmal positionieren, wobei man ja über so gut wie jede Melodie irgendwelche verwerflichen Texte singen kann. Aber auf der anderen Seite bemerke ich halt auch so, wie merkwürdig das ist, eben zu sehen, dass das funktioniert, dieses Klischeebild. Der böse Russe im Film funktioniert. Sätze wie in der Ukraine werden die europäische Freiheit oder die europäischen Werte verteidigt. Solche Sätze funktionieren, obwohl sie am Hindukusch ja auch schon nicht gestimmt haben. Haben wir da versagt, uns entsprechend zu bilden? Oder sind wir einfach, ist das einfach dieses Ohnmachtsgefühl, was uns sagt, so, okay, gut, wir nehmen alles mit, Hauptsache es hilft uns irgendwie raus. Und wie überwinden wir diese Ohnmacht, diese wahrgenommene?
Das sind viele Fragen.
Ich assoziiere ganz viel. Ich bin ein schrecklicher Interviewer. Ich weiß, ich bin da immer, ich komme vom Hundertsten ins Tausendste.
Versuchen wir. Mal etwas dazu. Diese Stereotypen, die wir haben, die haben wir ja nicht freiwillig übernommen, sondern die sind so im Alltag drin, dass man auch ganz, ganz schwer rauskommt. Und man muss eigentlich ganz aktiv daran arbeiten, von diesen Stereotypen wegzukommen. Jetzt der böse Russe im Film, das war in den 60ern und in den 70ern und also ich weiß, meine gesamte Kindheit, Jugend bin ich mit diesem Klischeebild aufgewachsen und manchmal wundere ich mich, geht es mir nämlich gleich wie Ihnen, dass ich mir denke, was, jetzt ein Film 2015 oder auch 2020 und es ist noch immer oder schon wieder der böse Russe, das funktioniert einfach, weil auch Filmemacher manchmal gerne mit Klischees spielen. Trotzdem könnten wir ja auch ein bisschen über das nachdenken. Und ich glaube, man kann da schon auch von der Schule weg ganz viel daran arbeiten, dass wir solche Stereotypen erkennen. Das heißt noch nicht, dass wir sie dann vergessen oder dass wir sie dann auch nicht mehr brauchen. Wir werden sie zum Teil vielleicht noch immer verwenden, aber sie zu durchschauen wäre hilfreich. Und ich glaube, das lässt sich auf ganz, ganz viele Dinge in unserem europäischen Alltag im Moment sagen, dass mit ein bisschen politische Bildung, mit ein bisschen mehr darüber nachdenken, warum man etwas sagt und warum etwas eine Auswirkung haben könnte, kann man ganz, ganz viel erreichen.
Jetzt haben wir ja schon darüber gesprochen, dass Sie zum Beispiel auch aus Österreich kommen und da gab es ja auch in den letzten Jahren immer dieses dieses schwelende Ding von dem sogenannten Rechtsruck. Und da gab es eben diese Ibiza-Affäre, wo Strache damit liebäugelte, sozusagen so, ich kann, wenn ich möchte, die Kronenzeitung kaufen und die dann entsprechend zu einem Propagandamedium ummodeln. Das ist die Frage, inwiefern die Kronenzeitung das an sich schon ist. Aber wie haben Sie das als aus der Perspektive einer politischen Beobachterin wahrgenommen, was da auf einmal in Ihrer Heimat passierte? Und was ja generell eine Zeit lang in Europa so eine Bewegung war. Mittlerweile kann man ja sagen, so jetzt gab es die Wahl in Frankreich und in Großbritannien sind die Tories, irgendwie da verändern sich die Verhältnisse. Ob damit ein Rechtsruck abgewandt ist, ist ja die andere Frage. Aber wie haben Sie das beobachtet, so vor der eigenen Haustür praktisch?
Also ich war vorgewarnt. Mir hat eine Woche vorher jemand gesagt, dass da etwas Großes kommt.
Bei Ibiza?
Bei Ibiza. Und deshalb verstehe ich auch nicht, dass manche österreichische Politiker bis heute behaupten, sie hätten es nicht gewusst. Weil wenn ich es gewusst habe, die jetzt nicht so nicht gut vernetzt ist, ich habe nicht genau gewusst, was kommt, aber es war bekannt. Und wenn es mir erzählt worden ist, dann nehme ich an, haben es andere erst recht gewusst. Das ist das eine. Ich war an dem Tag, als es veröffentlicht worden ist, gerade in Südtirol und sollte über Demokratie sprechen. Sollte einen Vortrag darüber halten und genau dann kam die Nachricht. Also der Vortrag war dann anders als geplant. Prinzipiell würde ich heute natürlich sagen, so illegal das war, dieses Video zu machen, so hat es doch uns die Möglichkeit gegeben, über manche Themen zu sprechen. Nur leider ist es halt, wie das in Österreich, aber wahrscheinlich nicht nur in Österreich so ist. Man ist sehr schnell in diesen politischen Alltag übergegangen und hat schnell versucht, eine neue Regierung zu finden, anstatt darüber nachzudenken, was ist hier falsch gelaufen und was sollte man für eine neue Regierung verhindern. Und wir sehen heute, wo wir sind. Und ich wage gar nicht daran zu denken, wie die Nationalratswahlen in Österreich im September ausgehen könnten.
Na, wagen wir es doch schon mal daran zu denken. Also so, glauben Sie, dass diese allgemeine Bewegung hin zu einer eher isolationistischeren Politik, die ja ganz Europa durchzogen hat, dass das trotz der neuerlichen Dämpfer im Fall Le Pen und Großbritannien, dass das weitergeht?
Ja, ich glaube, in manchen Gebieten, also so schön es war, dass man da einen Dämpfer gesehen hat, aber es ist nicht beendet. Und in einem Land wie Österreich, denke ich, hat tatsächlich eine sehr weit rechts stehende Partei wie die FPÖ die Möglichkeit, die stärkste Partei zu werden. Ob sie dann in die Regierung kommt, ist noch einmal was anderes. Aber mich interessiert ja sowieso immer das, warum wählt jemand das? Und man sieht einfach, es sind Menschen erschöpft und zum Teil auch traumatisiert von der Pandemie, aber auch von Situationen, die so sind, wie sie sind. Und dann glaubt man halt jemanden, der das Blaue vom Himmel verspricht, viel leichter als jenen, die versuchen zu argumentieren.
Das ist generell für mich eine Frage. Also wie ist denn zum Beispiel die politische Kultur in Österreich? In der Schweiz ist es ja so, die sind da ja deutlich unbefangener, weil sie historisch nicht derart befleckt sind wie Deutschland und Österreich mit dem Zweiten Weltkrieg und der Nazizeit das sind. Dementsprechend ist es denen da auch immer so ein bisschen egaler, wenn es auch mal ein bisschen in die Radikalität geht. So, die sind da ein bisschen laxer. Also wie ist da der Stand in Österreich? Wie hat der sich vielleicht auch entwickelt mit den Unbillen des 21. Jahrhunderts. Wie nehmen Sie das wahr? Wie wird über Politik in Österreich gesprochen?
Also jede Statistik zeigt, dass das Vertrauen massiv gesunken ist, das Vertrauen in die Politik und vor allem in die Politiker und Politikerinnen. Demokratie wird noch immer als das beste Herrschaftssystem gesehen, aber das sinkt zum Teil. Und was wirklich erstaunlich ist, dass eine Änderung hat es in der politischen Kultur gegeben, dass nicht nur jene, die tatsächlich wirtschaftlich leiden, abgehängt wurden, wie man so zynisch sagt, dass die in Richtung rechts wählen, sondern dass auch immer mehr höher gebildete Menschen, die besser verdienen und so weiter, dermaßen unzufrieden sind, dass sie jedes Mittel recht werden.
Also gut, bei besser Verdienenden wundert mich das überhaupt nicht, denn rechte Politik zeichnet sich ja häufig auch dadurch aus, dass sie eben sehr antisozial politisch ist und eher so einen Sozialstaat reduzieren möchte und eher eine, ja, wir müssen Vermögenssteuern haben, wenn überhaupt gar nicht zu existieren oder möglichst niedrig zu sein. Also im Grunde genommen wundert mich das da relativ wenig. Ich war ja auch jetzt beim Treffen in Potsdam, was ja gerne so übersehen wird, bei diesem Treffen der Rechtsradikalen, der angeblichen oder eben der Planer hinter, ja, wir müssen remigrieren und so weiter. Da waren ja auch viele große Wirtschaftstiere dabei und Unternehmer. Aber jetzt wollte ich kurz überlegen, worauf ich hinaus wollte. Achso, ja, wenn wir jetzt so an Ibiza nochmal zurückdenken und da jetzt nochmal den kleinen Bogen schlagen. Wenn Sie sagen, wenn Sie das mitbekommen haben, dann werden das viele andere auch mitbekommen haben. Ich würde da gerne noch einen Schritt weiter gehen. Das ist nur das, was wir mitbekommen haben. Ich behaupte, das und Schlimmeres passiert, ohne dass wir es mitbekommen. Deals zwischen, also Einflussnahme, Deals zwischen Politik und Journalismus. Und dann kommen wir ja fast in diese Ecke der Verschwörungstheorien.
Das wollte ich auch gerade sagen.
Genau, da würde ich gerne noch so ein bisschen mit Ihnen hin. Wo weiß ich denn, also wenn ich jetzt zum Beispiel hier so unterstelle, ne, ich glaube, diese Einflussnahmen, diese politischen Einflussnahmen gibt es ganz massiv an vielen Stellen im Mediensystem, vielleicht in Europa noch weniger als jetzt zum Beispiel auch in den USA, wo wir sowas wie Murdoch solche Phänomene haben. Wo ist denn da die Grenze zwischen einer vielleicht auch gesunden Skepsis und einem gesunden Misstrauen hin zu, okay, hier verrennt man sich und hier verrennt man sich in einem Modus, wo man niemandem mehr glaubt und weil man niemandem mehr glaubt, man sich komplett in eine eigene Welt reinkonstruiert und eigentlich an der Realität nur noch so bedingt teilnimmt.
Da fallen mir zwei Phänomene ein. Eines ist, dass wir prinzipiell dazu neigen, und das ist in mehreren Studien wissenschaftlich bewiesen, wir neigen dazu, jemanden, den wir nicht mögen, eher zu unterstellen, dass er was Böse ist. Wenn ich Ihnen jetzt sage, Ihr bester Freund ist korrupt und hat dieses oder jenes getan, werden Sie wahrscheinlich völlig empört sagen, also mein Freund doch nicht, den kenne ich ja schon ewig und so weiter. Wenn ich aber sage, dass ein Politiker, den Sie überhaupt nicht mögen, dasselbe getan hat, werden Sie zumindest zweifeln und sagen, naja, vielleicht kann ich mir schon vorstellen. Und das passiert im Moment auch so, und das ist immer auch wichtig bei Verschwörungstheorien, dass es da ja sehr häufig um entweder Personen oder um so generelle Feindbilder geht, denen man ohnehin schon nicht vertraut hat. Und wenn man ihnen schon vorher nicht vertraut hat, dann glaubt man auch eher, dass was ganz Schlimmes dahinter ist. Und das Zweite ist der Dunning-Kruger-Effekt, den wir haben. Dunning und Kruger haben in einer Studie bewiesen, dass je weniger ich weiß, desto weniger weiß ich, dass ich nichts weiß. Und das bedeutet, dass ich immer das Gefühl habe, ich weiß ganz, ganz viel. Und genau damit spielen diese Verschwörungslegenden. Ich sage prinzipiell lieber Legenden als Theorien, weil ich glaube nicht, dass da was Wissenschaftliches steckt. Also diese Verschwörungslegenden spielen genau mit dem Gefühl, ach ja, das kommt mir irgendwie bekannt vor und ich hatte ja schon immer so ein Bauchgefühl, dass da etwas faul sein könnte. Und dann gibt man mir ein paar Stichworte rein und dann brauche ich aber auch nicht mehr weiter zu forschen. Und wenn ich forsche, wenn ich da mal in diese Blase hineingeraten bin, finde ich natürlich nur noch Informationen, die mich bestätigt und mich dorthin bringt, das zu glauben, was ich ja auch gerne glaube, was mir quasi gut tut, mental zu glauben.
Ist es auch der Thrill dieses Gefühls, ich habe hier ein Rätsel gelöst?
Ja, ich bin da auf was draufgekommen und damit gehöre ich zu einer Elite. Also Lamberti, Nuck und Lamberti, die beiden wunderbaren Wissenschaftlerinnen, haben das schon mehrfach bewiesen, dass das auch so ein Kick ist, den die Leute dann haben. Damit gehöre ich zu denen, die es endlich durchschaut haben und damit bin ich was Besonderes. Und dann kann ich auch in die Missionierung reingehen.
Ich muss gerade daran denken, ich habe diese Doku gesehen über Leute, die so AfD-Aussteiger sind und die dann so gesagt haben, so okay, ab irgendeinem Gefühl hatte ich so das Gefühl, ab irgendeinem Punkt hatte ich das Gefühl, ich kann hier auch zwischen den Leuten, die ich eigentlich als politisch kritisch und total nachdenklich wahrgenommen habe, auf einmal kann ich da auch nicht mehr widersprechen. Und da wirkt so ein Gruppenzwang auf mich, dem ich mich nicht widersetzen kann. Wie ist das denn also auch bei, Entschuldigung, also auch bei diesen Verschwörungsszenen gibt es ja dann Momente, wo die sich sammeln und wo die auch teilweise so eigene Codes entwickeln und eigene Sprachen, ne? QAnon, was ja im Grunde genommen einfach deshalb interessant ist, weil es genau diesen Rätseldrive hat. Das sind total kryptische Nachrichten, an denen die Leute sich dann wochenlang abarbeiten, um dann darin Dinge zu finden glauben, die sie vielleicht auch nur deshalb finden, weil sie darin lesen wollen. Wie kommt man denn da wieder raus, wenn man einmal praktisch ins Rabbit Hole reingerutscht ist?
Da kommt man leider, leider nur von selber raus. Also diese Aufklärung, alles, was wir da immer wieder versuchen, das hilft nur bei Menschen, die noch nicht ganz da reingeraten sind. Aber bei denen, die schon im Rabbit Hole sitzen, kann das nur noch von ihnen selber ausgehen. Die erreicht man nämlich überhaupt nicht. Und zum Beispiel hat sie in Österreich eine Umfrage gegeben, das war vor 2 Jahren. Und sie ist letztes Jahr noch einmal bestätigt worden, dass bis zu 25% der österreichischen Bevölkerung inzwischen verloren sind in Bezug auf Verschwörungstheorien. Das heißt nicht, dass sie ganz verloren sind, aber zwischen 20 und 25% erreicht man momentan einmal nicht, weil sie in diesen Theorien verfangen sind.
Von welchen Theorien sprechen wir da jetzt? Also es ist ja ein Unterschied, ob ich glaube, am 11. September war irgendwas faul oder ob ich glaube, wir werden von jüdischen Echsenmenschen regiert und im Untergrund kämpfen Roboter den Dritten Weltkrieg.
Das Blöde ist, dass die sehr häufig zusammengehören. Also das mit den Robotern, das höre ich ja relativ selten, aber das
Die
mit
gibt es aber tatsächlich. Also ich erinnere mich, ich bin so zu Hochzeiten von Attila Hildmann, habe ich mir mal seinen Telegram-Chat so angeguckt, weil ich mir dachte, ich will wissen, was dieser merkwürdige Mensch da so alles verbreitet. Und da war wirklich die Rede von Robotern, die den Dritten Weltkrieg im Untergrund ausfechten.
Ja, manchmal sind die, also das ist ja auch das Nette an Verschwörungslegenden, dass sie manchmal ganz amüsant sind. Trotzdem ist das eigentliche Problem, dass sie eben zusammengehören. Also Menschen, die glauben, dass am 11. September 2001 irgendetwas nicht so richtig war, glauben auch leichter, dass die Erde flach ist, dass Merkel und Obama und so weiter Echsenmenschen sind und wirklich etwas Böses gegen uns wollen. Und die glauben auch eher, dass Trump uns eines Tages retten wird. Weil wenn man da einmal reingeht, dann passen diese Theorien immer irgendwie zusammen. Man findet schon Wege, wo die zusammenpassen. Und also deshalb ist es auch sogar gefährlich, wenn jemand glaubt, dass die Welt flach ist. Oder noch schlimmer, es gibt ja inzwischen auch wieder diese Theorien, die übrigens auch Hitler geglaubt hat, dass die Erde hohl ist, also dass hier drinnen liegt, draußen. Und all diese Theorien werden auch wieder neu publiziert in Büchern und tun dann so pseudowissenschaftlich. Und sie alle tragen dazu bei, dass man Zweifel an dem bekommt, was man im Alltag sieht. Und der Zweifel, wo ich früher immer meinen Studierenden gesagt habe, der Zweifel ist das Allerwichtigste, dass wir immer wieder uns also einen Schritt zurück machen und nachdenken. Dieser Zweifel wird inzwischen gefährlich, weil er in eine Richtung führt, die immer in Richtung Verschwörungstheorie hingeht.
Immer, also gibt es gar keinen Modus mehr, wo man sagen kann, hey, ich habe hier Zweifel. Also so, das ist ja was ich ganz viel gesehen habe jetzt so bei der Corona-Politik, wo Leute dann so gesagt haben, so, hey, ich weiß nicht, ob das richtig ist, die Schulen zu schließen. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich glaube eher, das hat schädliche Auswirkungen auf die Kinder. Die wurden ja lange Zeit so in den gleichen Topf geschmissen mit Leuten, die irgendwie die große Verschwörung glaubten und dass die Impfung praktisch so eine Art Biowaffe ist, die darauf ausgelegt ist, die Bevölkerung zu dezimieren. So, das war ja dann für viele Leute im öffentlichen Diskurs war das so ein Pott. Wenn du auf so einer Querdenken-Demo mitgelaufen bist, ohne irgendwie jetzt den Anspruch zu haben, Leuten diese Impfung wieder aus der Hand zu reißen und sagen, also tu das nicht, das ist Gift, sondern einfach nur, weil du gesagt hast, irgendwie glaube ich nicht, dass das hier die richtige Methode ist, dann warst du ja gebrandmarkt.
Und man ist es bis heute, also dieses Wort ungeimpft ist ja zum Schimpfwort geworden.
Ja, aber dann, wie kann es dann sein, dass sie mir jetzt sagen, so dieser Zweifel ist im Grunde genommen auch was Gefährliches?
Dieser Zweifel im, also Politik würde ich immer bezweifeln. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir auch darüber nachdenken, was wird mit uns gemacht, welche Gesetze werden gemacht und so weiter. Aber der Zweifel, der ja, das ist wirklich schwer zu erklären. Da haben Sie mich jetzt voll erwischt. Der Zweifel wird ganz oft ausgenutzt. Das ist es. Nämlich, und da sind wir wieder bei der Propaganda, und die spielt ja auch bei den Verschwörungslegenden so eine große Rolle. Die versucht uns dort abzuholen, wo wir einen Zweifel haben und wo die Emotion größer wird als der Zweifel, den wir intellektuell haben. Und das ist, glaube ich, so auch ein bisschen diese Grenze. Wenn ich einfach nur ein Bauchgefühl habe, da könnte etwas nicht stimmen, heißt es noch lange nicht, dass es richtig ist. Ja, und wir
Ja.
brauchen jedes Bauchgefühl nachlaufen. Und auch ein Zweifel, den ich bei Corona-Maßnahmen habe, kann ich auch einmal nachdenken, liege ich jetzt richtig mit dem Zweifel oder nicht? Also man kann auch recherchieren.
Ja gut, das war, glaube ich, nochmal wichtig, dass wir das auseinander dividieren, weil sonst gibt man ja Leuten eigentlich ein Mittel in die Hand, Zweifler zu unterbinden, weil man ja dann sagen kann, hey, ja, wenn du hier schon anfängst, dann landest du irgendwann bei den Holocaust-Leugnern und bei den Leuten, die an das geozentrische Weltbild glauben. Das ist, glaube ich, dann auch ein bisschen problematisch. Jetzt ist es ja so, dass wir in einem Klima leben, wo jeder so ein bisschen auch eingeladen ist dazu, sich seine eigene Welt zusammenzubasteln, ne? Was können wir denn tun, um uns wieder, weil wir ja einander brauchen, auf einen gemeinsamen Nenner zu besinnen? Weil im Moment, ne, wir können uns, wenn wir wollen, wunderbar in unseren Filterblasen bewegen. Wir können uns nur mit dem beschäftigen, was wir ohnehin richtig finden. Und von außen kommen vielleicht manchmal kleine Erschütterungen rein, aber die können wir entweder eingliedern, dass sie in unser Weltbild passen, oder wir können sie abwiegeln, als das war ja doch gar nicht so wichtig. Dabei kann es uns passieren, dass wir irgendwie in Verschwörungstheorien geraten. Das ist egal, es passt an unser Weltbild. Aber so richtig zusammen kommen wir da ja dann wieder nicht. Wie kommen wir denn zusammen?
Ich empfehle immer, an einem Stammtisch zu diskutieren. Einmal raus aus der Blase und sich mit Menschen zu treffen, die anders denken und dann einmal auszuprobieren, wie ich mit diesen Menschen sprechen kann. Das haben wir alle in den letzten Jahren ziemlich verlernt. Und ich sage da wirklich alle, weil es betrifft wirklich, wenn ich es mal so anschaue, fast durchgehend die verschiedensten Gruppen, die einfach nicht mehr fähig sind, miteinander zu reden, ohne einander gleich zu hassen. Und das einfach einmal auszuprobieren, spielerisch ist ganz nett und man lernt damit vielleicht auch ganz wunderbare Menschen kennen und sieht, dass das gar nicht alles so schwarz-weiß ist. Aber diese Schwarz-Weiß-Malerei, die wir derzeit so haben, ich weiß mehr als du und deshalb bin ich klüger und deshalb ist meines richtig und dann sind wir wieder bei der Moral. Das ist gefährlich und nimmt uns auch diese Resonanz weg, die wir als Menschen aber haben und brauchen.
Ich habe auf Ihrer Webseite gelesen, eines Ihrer Forschungsfelder ist auch die Dystopie.
Ja.
Wie forscht man im Bereich Dystopien? Also als ich das gelesen habe, war mein erster Assoziation, ah ja, ne, wieder Corona-Zeit, was wurde während der Corona-Zeit ganz, ganz häufig irgendwie zitiert, ne? 1984. Aber was ist Dystopieforschung?
Ich beschäftige mich einerseits darum, wie es in den Filmen ausschaut und wie diese dystopischen Filme in unsere Realität hineinspielen und damit uns auch beeinflussen. Das ist das eine, das ist das eher kunstaffine. Und das zweite ist, ich schaue es mir an, wie Menschen die Demokratie zunehmend als dystopisch empfinden, weil sie sich ausgeschlossen fühlen, weil sie das Gefühl haben, es gibt keine Hoffnung mehr. Und man könnte vielleicht beginnen mit diesem Satz, dass im Gegensatz zu unseren Eltern, Großeltern, auch im Gegensatz zu jetzt, ich bin offensichtlich jünger als Sie, im Gegensatz zu meiner Generation wachsen viele junge Menschen heute ohne utopische Vorstellungen auf, weil alles, was sie hören, ist Krise, ist schrecklich, nimmt ihnen eigentlich die Zukunft weg und sie haben auch überhaupt keine Möglichkeit mitzumischen und zu sagen, wie sie sich ihre Zukunft vorstellen würden. Und wenn sie das tun, dann werden sie als Klimakleber oder sonst irgendwie beschimpft oder im schlimmsten Fall sogar eingesperrt. Das heißt, für Sie gibt es dieses utopische Denken nicht mehr, sondern es geht immer mehr in Richtung Dystopie. Und dann ist auch kein Wunder, dass Sie mit dem politischen System nicht zurechtkommen.
Ein Motiv in vielen Dystopien ist ja zum Beispiel auch die permanente Überwachung, ne? Es gibt Big Brother, es gibt dieses Programm, was genau auf uns zugeschnitten ist und womit wir aber gleichzeitig so kontrolliert werden. Jetzt gibt's so Sachen wie, ne, man kann sich so von Amazon diese Dinger in die Wohnung stellen, mit denen man sich unterhalten kann. Dann kann man sagen, schreib doch mal bitte Unterhosen auf die Einkaufsliste oder spiel meine Lieblingsmusik von Helene Fischer. Wie viel Dystopie haben wir jetzt schon in unserem Leben?
Also wenn es um die Überwachung geht, dann sind wir da schon sehr weit fortgeschritten. Wir werden ständig überwacht. Also jeder weiß inzwischen über jeden alles und nämlich nicht nur der NSA, wie es früher war, sondern man kann auch seine Freunde und so weiter verfolgen und über Handys feststellen, wo sie gerade sind und so weiter und so fort. Es sind auch unsere Daten immer mehr verbunden. Also der sogenannte gläserne Mensch ist schon lange keine Utopie mehr. Und mit der mit dem maschinellen Lernen, also das, was fälschlich meistens als künstliche Intelligenz bezeichnet wird, wird das auch nicht besser werden. Das sind wir also tatsächlich in der Dystopie. Die Frage ist immer nur, wie man damit umgeht. Also wenn ich sage, das ist jetzt dystopisch und jetzt weiß ich nicht mehr weiter und ich kann mir selber nicht mehr helfen, dann hat man verloren. Aber wenn man die Dystopie als Möglichkeit sieht, etwas zu verändern und sich auch dagegen zu wehren, dann kann es auch ein ganz schöner politischer Auftrag sein.
Kann man nicht auch sagen, so Mensch, das ist so eigentlich toll, wenn meine Geräte mich genau kennen und dementsprechend genau wissen, worauf ich positiv reagiere und mich genau damit beliefern können?
Ja, natürlich ist das unglaublich bequem und praktisch und genau weil es das ist, sind Menschen auch bereit, sich solche Dinge ins Haus zu stellen.
Ist vielleicht das gerade das Blöde an positiven gesellschaftlichen Entwicklungen, dass wir uns so viel Mühe geben müssen, sie herbeizuführen?
Ja, das ist sehr gut ausgedrückt. Genau das
Sie
ist.
Sie haben ja gerade so sicher einen Stammtisch jetzt mit den Leuten reden. Da muss man ja hin, da muss man sich ja mit den Argumenten auseinandersetzen. Das ist ja so wahnsinnig unbequem.
Ja, aber wir brauchen dieses Unbequeme und genau in diesem Unbequemen liegt meistens auch etwas ganz, ganz Wunderbares. Also man trifft dann Menschen, auf die man sonst nie gestoßen wäre. Darf ich Ihnen kurz ein Beispiel geben?
Ja, so viele Sie wollen.
Sie haben vielleicht davon gehört, dass es in Österreich eine Millionärin gibt, die Marlene Engelhorn, die in einem Bürgerinnenrat 50 Menschen die Möglichkeit gegeben hat, zu entscheiden, was mit dem Geld passieren soll, 25 Millionen Euro. Ich hatte die Ehre, dieses Projekt zu evaluieren und war deshalb von Anfang an dabei. Und da habe ich gesehen, wie Menschen, die am ersten Tag einander natürlich nicht kannten und völlig skeptisch waren, wie man miteinander umgehen sollte. Und es gab rassistische Bemerkungen gegenüber Migrantinnen, die da waren. Und es war eigentlich ganz schwierig. Und ab dem dritten Wochenende haben die angefangen, wirklich miteinander zu arbeiten. Und ich sage nicht, dass alle am Ende nach 6 Wochenenden die besten Freunde waren. Aber ich sah, wie die sich dann umarmt haben und gesagt haben, hoffentlich bleiben wir in Kontakt. Und das hat echt gewirkt. Und beide Seiten haben dann, oder eigentlich alle Seiten, haben voneinander gelernt und haben zugeben müssen, sie sind bereichert worden. Es war zwar unbequem und sie hatten wirklich viel Arbeit und sie mussten manchmal ganz unangenehm miteinander streiten, aber jeder Einzelne, mit dem ich gesprochen habe, hat sich danach bereichert gefühlt. Und das ist eigentlich ganz was Wunderbares. Also in dem Unbequemen liegt auch ein Schatz.
War in diesem Beispiel der Punkt, dass es dieses gemeinsame Ziel gab?
Ja, ich glaube, dass man, es gab eine, nicht Ziel, sondern eine Aufgabe. Man hatte die Aufgabe, sich zu überlegen, etwas möglichst Sinnvolles mit diesen 25 Millionen zu machen. Und da gab es ganz unterschiedliche Ziele. Also die einen wollten das, die anderen wollten jenes. Aber man hatte die Aufgabe und man wollte nicht, dass am Ende das Geld einfach übrig bleibt, sondern man fühlte sich verantwortlich. Und Verantwortung gibt ja auch etwas ganz Schönes.
Jetzt haben wir über diese Ohnmacht vorhin gesprochen, die jeder Einzelne gerade so ein bisschen verspürt. Wie können wir denn die Leute wieder dazu motivieren, aus dieser Spirale des Glaubens an die eigene Ohnmacht rauszukommen und sich auch wieder als Teil einer Aufgabe zu betrachten?
Ihnen Aufgaben geben und Menschen zusammenbringen und miteinander diskutieren zu lassen. Ja, überhaupt immer Menschen zusammenzubringen. Das ist wirklich das Allerbeste, was man tun kann, weil damit erkennt man, dass es auch wert ist, miteinander an etwas zu arbeiten und dass wir die Politik nicht sogenannt denen da oben überlassen müssen, sondern dass wir etwas tun können. Und das funktioniert auch, wenn wir zu unserem Ausgangsthema zurückgehen, bei Krieg, denn Frieden werden auch wir, die wir eher herunten unter Anführungszeichen sitzen, erreichen und nicht irgendjemand da oben.
Wenn wir jetzt uns anschauen, ne, 24. Oktober 2023, die große Friedensdemonstration angeleiert von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer. Und in der Presse lese ich, ja, da sind alle möglichen komischen Leute kommen da zusammen. Das ist im Grunde genommen eine Parade der Ausgestoßenen und der Unzufriedenen. Und irgendwie ist das alles so ein bisschen, sind das alles so ein bisschen stullige, merkwürdige Typen, die auch ein bisschen komisch riechen und so. Braucht es neben dieser Idee, wir müssen Menschen zusammenbringen, auch vielleicht noch die Ebene, selbst wenn das Menschen sind, mit denen wir jetzt selber nicht unbedingt zusammengebracht werden wollen, so dürfen sie dennoch gelten?
Also erstens einmal ist eine Demonstration, glaube ich, noch keine Ermächtigung von Menschen. Nur weil ich sie aufrufe, mit mir mitzugehen, ermächtige ich sie noch nicht. Sondern eine Aufgabe geben wäre dann schon etwas anderes. Und auch eine Diskussion oder ein Diskurs funktioniert anders. Wenn wir bei diesem Beispiel, das Sie gegeben haben, bleiben, dann waren da natürlich schon auch im Organisationsteam Menschen dabei, die ein politisches Ziel hatten, weil klar war, dass sie dann eine politische Partei gründen würden.
Gut,
Und
ja.
damit ist der gute Zweck schon ein bisschen weg. Das andere ist, dass man natürlich Menschen, die aufstehen und auf die Straße gehen, niemals kleinreden sollte. Generell sollte man Menschen nie kleinreden. Und indem wir immer wieder auch in den Medien und vor allem auch in den Social Media lesen, dass jemand eben ein bisschen verrückt ist oder so, nehmen wir diesen Menschen ja auch diese Menschlichkeit weg. Von dort ist es übrigens nicht mehr weit hin zu den Echsen, nicht? Also, eine Menschlichkeit wegnehmen, mache ich auch gleichzeitig den Aufruf, diese Person zu beschimpfen oder auch sogar, es kann bis zum Gewaltaufruf hingehen. Das heißt, sich selber ein bisschen zurückzunehmen und zu überlegen, was sagen wir und warum sagen wir das und warum muss ich muss ja nicht mitgehen bei dieser Demo. Also ich wäre da ehrlich gesagt nicht mitgegangen, aus den verschiedensten Gründen nicht. Aber das heißt nicht, dass alle, die mitgehen, einen Fehler machen. Ich muss nicht unbedingt ganz recht haben. Ja, ich habe für mich recht, aber ich muss nicht für die ganze Gesellschaft recht haben.
Kommen wir zur letzten Frage. Die klang ja schon, das ist ja eigentlich das Thema unseres gesamten Gesprächs gewesen, aber jetzt haben wir nochmal die Möglichkeit, das in so schön zwei, drei Sätzen nochmal einmal den Leuten um die Ohren zu hauen. Daniela Ingruber, wie werden wir eine gute Gesellschaft?
Wir sind eine gute Gesellschaft. Wir sollten nur ein bisschen mehr an uns glauben und aneinander glauben und uns die Möglichkeit geben, einander zuzuhören und miteinander zu sprechen. Dann sind wir doch schon eine gute Gesellschaft.
Vielen Dank, Daniela Ingruber.
Das war Die gute Gesellschaft. Der Interview-Podcast mit Bent-Erik Scholz. Neue Folgen immer donnerstags überall, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Zuhören.